Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Und diesmal wirklich wir, ne? Weil die letzte, glaube ich, Marcel,
habe ich allein gemacht.
Da warst, oh Mensch, ich glaube, du hast mich mittlerweile überholt, was eigene Folgen angeht. Ich weiß nicht, müssen wir noch Faktenchecker aktivieren, aber ich glaube, dem ist so. Ich freue mich wieder da zu sein. Heute bin ich den ersten Tag wieder im Büro nach meiner Elternzeit. Und jetzt sitze ich hier mit Kuchenüberdosis. Also ich bin richtig überzuckert und es kann wieder losgehen mit Podcast-Aufnahmen. Ja, am ersten Tag im Büro Podcast, was gibt's Schöneres? Ne? Es startet wie vorher, aber wir haben gemerkt, Marcel, wir sind schon leicht eingerostet, so als Team hier in der Vorbereitung.
Ja, ein bisschen eingerostet.
Mal gucken, was passiert heute.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben uns einen schönen Freitag ausgesucht, 13 Uhr, mega.
Oh, Bierchen ist offen.
Ja, ich habe schon fast vergessen, hier auf Rekord zu drücken. Ne? Wir haben die ganzen Dinge mal wieder nicht mehr, ein bisschen eingerostet, wirklich nach einem Monat. Ich weiß nicht mal, welche Folgennummer wir haben.
Schande.
Deswegen, ich weiß, wir sind unter 100.
Und über 90. Das hätte ich dir mit einem Monat Auszeit sagen können. Also ich hätte schon mehr erwartet.
Von daher würde ich einfach sagen, ich appelliere an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folgennummer wird irgendwo stehen, bei eurem Player der Wahl, im Auto, auf dem Handy, wo auch immer. Von daher machen wir heute keine langen Faxen um die Nummer.
Ja, wer als erstes die Nummer an podcast@pco-online.de schreibt, der kriegt von Marcel ein Geschenk, sage ich jetzt einfach mal.
Ach so, okay, da müsst ihr aber auch eure Adresse, eure Sozialversicherungsnummer, Bankdaten und sonst was mitschicken, damit ich euch das natürlich auch auszahlen kann.
Ja, ich dachte, damit du das Geschenk bezahlen kannst, aber
das würde ich dann auch machen.
Gut, lassen wir das. Und ja, ich würde sagen, wir begrüßen unseren heutigen Gast. Und ja, da bin ich sehr froh, Yvonne, dass du das zweite Mal in unsere Runde gekommen bist, weil das heißt ja, dass wir beim ersten Mal gar nicht so viel falsch gemacht haben.
Hallo und danke für die Einladung. Ja, hat Spaß gemacht und deswegen freue ich mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
Sehr schön. Ja, Yvonne, dann hau doch mal raus für alle, die erste Folge jetzt nicht gehört haben. Und vielleicht hat sich ja auch was verändert. Wer bist du? Was machst du? Und wir haben ja immer unsere Frage, was zeichnet dich aus? Und vielleicht hat dich ja, wie lange ist es her? 2 Jahre. Vielleicht zeichnet dich ja mittlerweile 2 Jahre später was anderes aus als noch bei unserer ersten Aufnahme.
Ja, ich bin Yvonne Bernard. Ich bin CTO bei Hornet Security. Und ich glaube, was mich auszeichnet, ist mein sehr, sehr technischer Hintergrund. Ich habe im Bereich Informatik promoviert und habe deswegen einen sehr technischen Blick auf die Brille. Man könnte mich auch als Nerd bezeichnen. Und ich glaube, die Kombination aus Technik und was man letztlich als Kunde sieht, das fasziniert mich und damit beschäftige ich mich. Bin bei Hornet Security im Management-Team jetzt nicht mehr ganz alleine. Ich habe einen Kollegen dabei, den Adrien Gendre, unseren CPO, der unglaublich geile Frontends entwirft. Und wir grooven uns da gerade ein. Wir sind seit ein paar Monaten im Management-Team mit in der Aufteilung, dass ich mehr Technik mache, eher mehr User-Facing. Und das macht tierischen Spaß, weil man da auch einfach mal einen Sparringspartner aus derselben Branche hat. Er kommt vom französischen Marktführer Wade. Und jetzt haben wir kombinierte Kräfte und das merkt man in der Technik und hoffentlich auch ganz, ganz bald unter den Kunden und Partnern, wenn nicht schon geschehen.
An allen Ecken und Enden merkt man auf jeden Fall, dass ihr kräftig an eurer Plattform schraubt. Da kommen wir gleich mal zu. Deinen Doktortitel habe ich jetzt einfach mal direkt unterschlagen. Ne? Also,
das ist vollkommen okay. Ich nehme den auch nur zum Marketing-Zweck.
Ja, und das
an meiner Haustür steht er nicht.
Ja, sehr gut. Und das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, weil du sagst jetzt hier, du bist sehr, sehr technisch und das kann man mit Sicherheit so über dich sagen. Das gibt deine Rolle in Teilen ja auch schon her. Und zusätzlich würde ich sagen, bist aber auch eine kleine Rampensau, weil auf den ein oder anderen Veranstaltungen und Bühnen dieser Welt und in Deutschland warst du ja schon mal unterwegs und das ist ja auch eine ganz coole Kombi, muss ich sagen, weil das kennt man ja auch so aus dem Silicon Valley, wo dann da immer die CTOs stehen und ihre neuen Produkte vorstellen.
Mit
und so.
Wollkragenpullover, ne?
Ja, jetzt hast du keinen Wollkragenpullover häufig an, aber da sehe ich dich auch wohl.
Ja, das macht mir auch tierisch Spaß. Einfach komplexe Dinge einfach erklären und unter die Leute bringen, das macht wahnsinnig Spaß.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr in diesem Jahr auch eine neue Akquisition hattet bei Hornet Security, die ja auch nicht ganz klein war. Also die hat euer Unternehmen, ja, würde ich sagen, fast verdoppelt irgendwo. Und das sieht man auch an eurer Plattform ganz generell über die Zukäufe der letzten Jahre und Neuentwicklung auch aus eurem Unternehmen heraus, dass ihr ja nicht mehr nur noch diese Nische in Anführungszeichen E-Mail Security bedient, sondern dass das ja schon ein großes, umfangreiches Portfolio geworden ist und auch alle Portfolio-Teile da immer wieder weiter wachsen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deinen Alltag, weil da kann ich mir vorstellen, wenn ich mir das angucke, was da so passiert über euch über die letzten Jahre, seitdem du nicht mehr hier im Podcast warst, das ist nicht ganz unstressig und da passiert einiges.
Ja, das ist wahnsinnig abwechslungsreich. Also mein Alltag ist, glaube ich habe keinen, sondern jeder Tag ist anders. Also beispielsweise letzte Woche war ich 4 Tage in Frankreich, habe unsere beiden Standorte dort besucht. Nächste Woche bin ich in Nürnberg auf der Messe. Jetzt weiß man auch, wann dieser Podcast aufgezeichnet wurde. Heißt, ich bin viel unterwegs, einerseits in Kundenrichtung, andererseits aber tatsächlich an den verschiedenen Standorten, um einfach direkt mit den Teams zu sprechen. Und meine Aufgabe ist letztlich, die Zügel in der Technik in der Hand zu halten. Das heißt, sicherzustellen, was machen wir wann, die Ressourcen bestmöglich ausnutzen und sicherzustellen, dass alle in dieselbe Richtung rennen und zur gleichen Zeit am gleichen Ort am gleichen Strang ziehen.
Ja, das ist, stelle ich mir sehr, sehr umfangreich vor, weil das sind mit Sicherheit keine ganz kleinen Teams und viele verschiedene Produkte. Also da hast du dir eine schöne Aufgabe ausgesucht, die aber wahrscheinlich auch Spaß macht, weil ihr so, ich sag mal, schnelllebig seid und wahrscheinlich auch diesen Wachstumsspirit so habt. Das stelle ich mir definitiv so vor. Es ist, bei euch wird nicht Software verwaltet, sondern da geht es immer höher, weiter, schneller.
Richtig. Also wir haben eigentlich den Anspruch, in jedem Produkt, in jedem Jahr irgendwas richtig Cooles Neues zu machen und gleichzeitig auch mindestens ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und das geht natürlich aufgrund des hervorragenden Teams. Wir haben wirklich Leute, die schon ganz, ganz lange mit dabei sind. Ich bin selber seit über 10 Jahren im Unternehmen, viele Kollegen von mir auch. Allerdings haben wir auch ganz, ganz viele neue Leute über die Akquisition über organisches Wachstum, die natürlich dann auch integriert werden möchten, die erstmal abgeskillt werden müssen, nennen wir das, also auf unsere Technologien geschult werden, weil die teilweise halt andere Hintergründe hatten. Und ja, dieser Wissenstransfer ist wahnsinnig cool, weil man dann auch einfach sieht, wie sich die Leute weiterentwickeln. Und ich mag einfach diese Abwechslung. Ne? Als ich angefangen habe, haben wir nur E-Mail-Security gemacht mit Verschlüsselung, Archivierung und so. Dann kam Backup dazu. Jetzt haben wir Compliance-Themen, Risk Governance und Security Awareness und demnächst auch noch ein paar weitere Sachen.
Das ist wie Tesla, ne? Die wollen ja auch immer im Softwarebereich 2-3 große Updates jedes Jahr, damit die Leute sagen, Mann, ich habe einmal das Auto gekauft und auf einmal ist alles neu und alles geil. Also ihr seid auf einem Maßstab mit Tesla.
Muss man so sagen. Ja. Woher kommen denn eure Ideen? Habt ihr so interne Ideenwettbewerbe so unter den Entwicklern? Also woher kommt das alles? Weil manchmal seid ihr ja da auch die Ersten am Markt.
Ja, das ist tatsächlich eine Kombination. Also wir haben natürlich einen Geschäftsführer, der wahnsinnig visionär unterwegs ist. Wir haben aber auch einfach ein Team, die sehr, sehr tief in diesen Themen drin sind. Und auch innerhalb dieser Teams kommen halt wirklich Ideen auf, manchmal auch aus einem anderen Team für das Team. Natürlich machen wir auch klassische Marktanalyse im Produktmanagement und gucken. Ja. Allerdings gucken wir nicht, was macht die Konkurrenz, sondern was macht die Konkurrenz nicht und was wäre cool für unsere Kunden. Das ist unser Anspruch. Also wir laufen nicht hinterher, wir laufen voran. Und unser Anspruch ist eigentlich, Features zu bringen, die jemand anders noch nicht hat, um wirklich uns vom Markt zu differenzieren.
Sehr, sehr spannend. Also wir verfolgen das natürlich über unsere jahrelange Partnerschaft schon. Ja, Marcel, wann ging es los? Du hast hier Hornet Security mal so halb reingebracht. Das ist bestimmt schon 7 Jahre her.
ITSA 2018 2017, eins von beiden.
Das bin ich mit meinen 7 Jahren gar nicht so schlecht. Also das verfolgen wir schon seit 7 Jahren und geht natürlich auch weiter. Heute wollen wir allerdings mal zu einem Thema sprechen, was ja nicht nur Hornet Security betrifft, sondern alle da draußen eigentlich, weil es geht, sag ich mal so ganz grob, oh Wunder, natürlich auch um einen Teilbereich im Bereich der E-Mail-Sicherheit. Nämlich wir wollen heute zu D-Mark sprechen. Und vielleicht mal die erste Frage, Yvonne, bevor wir jetzt hier die nächste Abkürzung irgendwie reinwerfen und damit einfach durch die Folge haschen. Erklär uns doch mal, was dahinter steckt, was das ist. Und vielleicht auch, was die Geschichte von D-Mark ist.
Ja, Also DMARC steht für Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Länger ging der Titel nicht und ja, es ist im Prinzip eine Kombination aus diversen Techniken und einer Definition, was in bestimmten Fällen zu tun ist. Die erste Technologie ist das Sender Policy Framework oder auch SPF. Das verhindert im Prinzip E-Mail-Spoofing. Das heißt, so eine klassische Phishing-E-Mail, die im Namen von Hornet Security versendet wird, würde, wenn SPF entsprechend für diese Domain aktiviert ist, auffallen, weil ich im DNS für Hornet Security annonciere, mit welchen IPs Hornet Security überhaupt versendet.
Das muss aber Hornet Security selber machen. Also das hilft nichts,
genau,
wenn da jemand
jede
anders
Domain
macht.
Genau, muss selber innerhalb ihres DNS, was im Prinzip so eine Art Adressbuch ist, annoncieren, mit welchen IPs sie versenden. Und wenn dann eine E-Mail im Namen dieser Domain mit einer anderen IP ankommt, also im Namen von Hornet Security, aber mit irgendeiner SendGrid-IP, die nicht bei uns im SPF-Record im DNS hinterlegt ist, dann warnt entweder das Endgerät oder der Filter davor, also irgendetwas in dieser Kette bis zum Endbenutzer, warnt dann davor und sagt, das ist keine gültige E-Mail gemäß SPF-Record, der wurde nicht von Hornet Security selbst versendet.
Was ja auch schon eine coole Sache ist, ne? Weil
was eine sehr
damit
coole Sache
schützt
ist.
Man sich nicht nur selber, sondern auch noch andere gleich mit, ne? Also wenn man das
genau,
in dem Sinne
genau
durchführt.
Das hatte allerdings einen relativ schweren Start. Ich erinnere mich, so vor 10 Jahren haben auch die Spammer sehr, sehr gerne SPF-Records gesetzt. Mhm. Weil ja, diese E-Mail kam wirklich von diesem Spammer und dessen IP. Ne? Dann ist da irgendwie, sieht alles sauber und gut aus. Ja, ist ja auch von diesem Spammer. Ne? Also deswegen war tatsächlich der Einzug von SPF relativ verzögert, weil die ersten, die es ordentlich implementiert haben, waren die Spammer. Und es gab tatsächlich Filter, die darauf gegangen sind und gesagt haben, also wenn ein SPF-Record gesetzt ist, erstmal genauer gucken. Das ist inzwischen nicht mehr so. SPF ist inzwischen Standard geworden. Mhm. Das zweite Element von DMARC ist DKIM, das heißt Domain Keys Identified Mails. Das ermöglicht es Unternehmen, die Verantwortung für die Übermittlung einer Nachricht zu übernehmen. Das heißt, sie fügen eine verifizierbare Signatur zu der E-Mail hinzu und stellen somit sicher, dass der Empfänger verifizieren kann, diese E-Mail wurde von diesem Absender gesendet und nicht verändert von dieser Domain. Das heißt, ich habe hier eine Unveränderbarkeit und kann im Prinzip sicher gehen, das ist tatsächlich hier übermittelt worden und auch nicht verändert worden. Und diese beiden Technologien zusammen nimmt man dann in DMARC Record auf und der DMARC Record definiert zusätzlich, was passiert denn, wenn eins von beidem fehlt. Wenn entweder der SPF-Record nicht richtig ist oder der DKIM-Key nicht mehr intakt ist, das heißt, die E-Mail kommt entweder nicht von dort, wo ich es definiere oder wurde verändert auf dem Weg, wurde nicht richtig verifiziert, dann definiert der DMARC-Record, wie damit umzugehen ist. Das heißt, der Empfänger meiner E-Mail von Hornet Security bekommt eine Anleitung, sollte die E-Mail dann rejected werden, sollte die E-Mail karantiniert werden oder ignoriere ich das Ganze. Und zusätzlich kann ich in DMARC halt noch einstellen, inwieweit ich darüber benachrichtigt werden möchte, wenn meine Domain missbraucht wurde, wenn jemand versucht hat, im Namen meiner Domain zu versenden und kann entsprechende Maßnahmen treffen. Mhm. Maßnahmen treffen ist sehr interessant, weil das eine kann sein, dass ich mir angucke, wo stimmt denn DMARC nicht und was kann ich dagegen tun? Ist das vielleicht wirklich eine gültige E-Mail, die vom Marketing versendet wird? Es gibt sehr, sehr wenige Unternehmen, die so Hackback-Möglichkeiten haben. Das kam ursprünglich im Bankenumfeld, die auch DMARC sehr gepusht haben, die wirklich sich zusammengetan haben und dann auch wirklich Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. In Deutschland ist das relativ schwierig wegen Datenschutz. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, Transparenz zu haben und sicherzustellen, dass im Prinzip alle E-Mails, die von mir rausgehen, sauber sind und dass im Prinzip die Empfänger meiner E-Mails geschützt sind, weil sie verifizieren können, ist es wirklich eine E-Mail von mir oder missbraucht da jemand meine Domain.
Mhm. Marcel, vielleicht, wenn wir eben bei DKIM waren und das hat sich alles so nach Signatur und Unveränderbarkeit angehört, dann ist ja das Thema Verschlüsselung nicht ganz weit weg. Ja. Wie hängt denn das jetzt zusammen?
Ja gut, die Verschlüsselung mit einem, also die Verschlüsselungsverfahren sind alle relativ identisch, ne? Asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, das brauche ich nun mal, wenn ich hier ja auf DNS-Ebene auch wieder ein Public Key zur Verfügung stelle, dann habe ich irgendwo meinen Private Key, der dann die Verschlüsselung durchführt. Das ist alles quasi vom Verschlüsselungsverfahren her dasselbe. Bei E-Mail-Verschlüsselung, was Hornet ja auch zu Beginn gemacht hat und auch schon lange als Service anbietet und ja auch immer wieder von Kunden genutzt werden im Bereich von S/MIME und PGP. Da geht es natürlich ganz stark darum, den Inhalt einer Mail zu verschlüsseln, also nicht nur eine Transportverschlüsselung zu haben, wie, sage ich mal, eine geschlossene Autobahn und alle Autos sind sichtbar da drauf, also die ganzen Mails sozusagen im Kommunikationskanal, sondern dass jede Mail an sich quasi unlesbar gemacht wird. Und der Zusatzfaktor ist, dass immer, wenn ich das mache, wenn ich quasi ein S/MIME-Verfahren oder OpenPGP auf eine Mail anwende, dann habe ich gleichzeitig auch noch ein Prüfverfahren, wo quasi dann nochmal ein Querschnitt gezogen wird, die Mail dann nochmal signiert wird, valide signiert wird. Da hängt dann auch eine Haftung des Zertifikatsausstellers häufig dahinter, wenn ich mir ein personenbezogenes Zertifikat einkaufe. Das heißt, es ist einfach nochmal eine Ebene tiefer, um einfach gerade das vor Gericht verwenden zu können, um zu sagen, hier, ich habe hier ein personenbezogenes Zertifikat, ich habe hier die Übermittlungsnachweise, ich habe hier nicht nur eine Transportverschlüsselung, sondern ich habe hier eine Inhaltsverschlüsselung und die hält Standards fest. So kann man quasi diesen Unterschied sehen.
Das heißt, wir nehmen mal mit, das eine schließt das andere nicht aus, sondern eigentlich gehört sich, dass man zumindest über beides nachdenkt.
Kommt halt auf den Use Case drauf an, ne? Weil wie gesagt, wenn ich jetzt personenbezogene Daten versende, gerade wenn es jetzt um Krankenakten geht, jetzt mal als Beispiel, dann ist natürlich schön, wenn ich DKIM habe und sagen kann, sie sind unverändert übermittelt worden in dem Sinne, aber ich habe dadurch noch keine Inhaltsverschlüsselung. Das heißt, es ist halt trotzdem blöd, wenn ich dann die Prüfergebnisse, das Blutbild oder ähnliches halt in Klartext über den Tunnel übertrage, dann ist das zwar schön, dass er halt intakt übertragen wurde, aber wenn andere mitlesen, ist auch blöd.
Ja. Dann lass uns noch mal ein bisschen auf die Geschichte gucken, Yvonne. Du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, wie vielleicht auch das ganze Thema rund um SPF losgelaufen ist, ein bisschen schleppend. Wie geht's da jetzt, sagen wir mal, wenn man das jetzt mal alles konsolidiert unter D-Mark, wie sieht's da aktuell aus und was gibt's da vielleicht für Neuerungen, die uns auch zu unserer Podcast-Folge gebracht haben?
Ja, ich habe mir das Thema schon relativ lange angeguckt und auch wie sich das entwickelt. Wir haben ja relativ frühzeitig in unseren Produkten die Möglichkeit gegeben, die Filterung basierend nach SPF und DKIM einzustellen, auch DKIM-Signaturen entsprechend an die E-Mails ranzuhängen und so. Also da waren wir sehr, sehr früh dabei, haben auch festgestellt, dass man da initial ganz schön viel Aufklärungsarbeit leisten musste. Was ist SPF, was ist DKIM, was ist DMARC? Also das ist wirklich etwas, was nicht jeder Kunde automatisch kennt oder jeder, der eine Domain besitzt, einfach mal eben konfigurieren kann.
Weil man auch die Konsequenzen daraus also wissen muss, weil sonst hat man ganz, ganz viele Mails vielleicht auch, die man nicht mehr erhält oder die Kunden nicht mehr erhalten.
Genau, genau. Und teilweise gab es da auch ein solides Halbwissen, dass einige Administratoren ganz interessante Einstellungsmöglichkeiten haben wollten und wo man dann wirklich auch die an die Hand nehmen musste und sagen, so können wir theoretisch auch, wird aber nicht das erreichen, was du möchtest. Und aus der Erfahrung heraus haben wir auch entsprechend Frontends geschaffen, die sagen, jedes Mal, wenn wirklich ganz absurde Einstellungen getroffen werden, die manchmal wirklich nicht vermeidbar sind, muss der Administrator deutlich unterschreiben, dass jetzt ein Einhorn stirbt, sage ich mal.
Ja.
Und inzwischen hat sich das ein bisschen eingependelt, dass so die Best Practices sich ein bisschen mehr verbreitet haben, weil das natürlich über die Jahre auch einfach präsenter war, das Know-how sich ein bisschen verbreitet hat. Trotzdem war es nie so, dass das groß flächendeckend überall von allen Domains genutzt wurde. Und das bedeutet natürlich auch, jeder, der E-Mails relayt oder versendet oder empfängt, hat unglaublich viele Prüfschritte und unglaublich viel Traffic, der eigentlich totaler Müll ist, den man über SPF DKIM DMARC sehr leicht hätte identifizieren können. Und das haben jetzt auch Google und Yahoo festgestellt. Das waren somit die ersten, die dann gesagt haben, also bei SPF ging das schon relativ früh bei Google, den SPF-Record einstellen, haben die meisten auch relativ gut hingekriegt. DKIM DMARC war dann ein bisschen schwieriger. Und Yahoo und Google sind dann dieses Jahr im Sommer hingegangen und haben gesagt, also wenn SPF, DKIM, DMARC, wenn das nicht gesetzt ist, dann nehmen wir diese E-Mail nicht an.
Was natürlich vor allen Dingen
aus unserer Sicht eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass das einfach Müll ist, der da versendet wird.
Ja, was natürlich vor allen Dingen für, wenn man es jetzt überträgt, für Unternehmen, die im B2C-Bereich unterwegs sind und viel mit Endkunden zum Beispiel kommunizieren, die zum Beispiel eine Google-Mail-Adresse haben, was ja jetzt nicht so der Klassiker im B2B immer ist, aber zumindest im B2C ja sehr verbreitet ist, schon, ja. Sag ich mal, sonst in einer Katastrophe hätte enden können.
Ja, man muss dazu vielleicht auch sagen, Google und Yahoo sind US-Unternehmen und wir haben ja auch relativ viel Traffic in den USA und dort wird aber auch ein Müll versendet. Also weil die Standards doch einfach auch andere sind. Ne? Also was dort alles als gültiger Newsletter ist, das wäre in Deutschland halt illegal, diese Art von wirklich nervigen Werbe-E-Mails zu versenden. Bei uns gibt es ja sehr definierte Kriterien, wie ein Newsletter auszusehen hat mit Unsubscribe und so weiter. Das ist in den USA halt so ein bisschen Wildwuchs. Und so sieht der Traffic wirklich auch aus. Das heißt, jeder ISP hat wirklich unglaublich viel Last auf den Systemen aufgrund von absoluten Müll-E-Mails. Und wenn man das so im Hintergrund hat oder weiß, dann versteht man auch, dass Google und Yahoo sagen, wir nehmen diesen Müll einfach gar nicht an. Und wer nicht in der Lage ist, seine Domain richtig zu konfigurieren, der muss halt seine Hausaufgaben machen. Aber wir werden jetzt nicht auf unserer Seite quasi mehr Arbeit haben, weil jemand anders nicht in der Lage ist, seine Domain zu konfigurieren. Und das wird natürlich dann auch einen Druck generieren. Wenn eine Google, wenn eine Yahoo deine E-Mails nicht mehr annimmt, dann guckst du dir vielleicht mal das Thema Deliverability an, dann lernst du vielleicht doch mal, wie DMARC funktioniert und was du machen musst, weil es ist eigentlich kein Hexenwerk. Es ist aber natürlich schon fehlerbehaftet und wenn du einen Fehler machst, schlimmstenfalls wirst du deine E-Mails nicht los. Aber wenn du eh in einer Situation bist, wo du an Yahoo und Google nicht mehr zustellen kannst, spätestens dann bist du auch motiviert, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Von daher bin ich ganz froh, dass Google und Yahoo da diesen Druck auf den Markt ausüben.
Das gilt ja auch nicht nur für @Gmail-Adressen, sondern die Google-Infrastruktur ist ja mittlerweile auch business-relevant geworden, weil mit der GCP, Google Cloud und den Google Workspace Suiten heißen sie, glaube ich, auch wenn ich da jetzt nicht so negativ drin bin, aber es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die sagen, naja, ich will vielleicht nicht zu M365 und Exchange Online, sondern vielleicht eher mit den Google Suiten arbeiten, da hängt ja das Mail-System auch dahinter und ich kann mich erinnern, da gerade im Business-Bereich hat natürlich auch Google gesagt, wir wollen hier auch authentifizieren Beziehungsmaßnahmen wie SPF, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, so wie wir das jetzt mal rausgefunden haben, seit Mitte 23 dort ja auch schon verpflichtend, erstmal nutzen, um auch eine Sensibilität zu erzeugen. Ich kenne das auch von früher, als ich angefangen habe im Mail Security, da war SPF für viele ein Fremdwort, was sehr viel Erklärungsbedarf hatte, wie du schon sagst, Yvonne, und wo man ganz lange mit argumentieren musste, gut, wie machen wir das jetzt, ohne dass es da irgendwie eine Hauruck-Aktion gibt und dass wir was vergessen. Und das hat sich jetzt so langsam gesetzt durch den Druck und hält wirklich unheimliche Mengen von Fake-Mails ab. Ich sehe das auch immer wieder bei uns in unseren Mail-Systemen, wie viele uns ja auch in Mail schreiben, indem sie Adressen spoofen, indem sie sagen, ich bin info@pco-online.de. Und das sind teilweise, wenn so geplante Kampagnen sind, ich habe da mal einen LinkedIn-Beitrag vor etwas mehr als einem Jahr zugeschrieben, da sind das bis zu 100.000 Mails am Tag, die alleine durch diesen ersten Low-Level-Filter, man muss ja wirklich sagen, das ist ja eines der einfachsten Filtermöglichkeiten überhaupt. Ja, man vergleicht nur ein paar Werte und gut ist, ich muss keine Inhaltsanalyse, gar nichts machen, die von vornherein direkt erstmal schon während der Verbindungsaufbau vom Mail Gateway rejected werden. Das heißt, nicht mal da findet ein Datenstrom statt. Das spart uns halt nicht nur Aufwände bei den Hyperscalern, sondern in letzter Instanz kann man sagen, ist das sogar klimaförderlich.
Ja.
Das Das ist dann, würde ich sagen, eine gute Maßnahme.
Nachhaltig. Also jedes Unternehmen, das jetzt SPF und D-Mark weiterführt, könnte ja sagen, wir sind nachhaltiger unterwegs.
Was würdest du denn sagen, wie viel, wenn man jetzt mal so auch auf unsere Erfahrung der letzten Jahre guckt, wie viel müssen diese Hausaufgabe noch durchführen?
SPF würde ich sagen, das ist schon sehr, sehr verbreitet mittlerweile im deutschen, europäischen Markt. Da glaube ich, das sind weniger als 5%, die da, glaube ich, noch Problemchen mit haben. Das ist mittlerweile im Mittelstand angekommen. Das ist hier und da mal bei so, ich sag mal, Einzelarbeitenden, so die sich quasi eine eigene Domain kaufen bei Strato, das vielleicht nicht ganz im Griff haben. Das könnte mal noch so sein. Aber wenn ich vielleicht ganz privat nur mit GMX und Gmail und so, das ist ja alles kein Problem. Wenn ich dann aber eine eigene Domain habe, dann wird das manchmal vergessen mit 1, 2, 3 Mitarbeitern. Aber im klassischen Mittelstand ist das eigentlich nahezu überall etabliert. DKIM ist etwas, das war bis zum letzten Jahr für viele wirklich ein Fremdwort mit 4 Buchstaben. Das war ganz, ganz schlimm. Es hat sehr viel Überzeugungsarbeit benötigt und hofft auch so eine Art Transparenz, weil viele haben es nicht gesehen in ihren Filtern. Da gab es zwar irgendwie diesen Punkt, DKIM, aber so richtig, habe ich es jetzt richtig eingestellt? Was muss ich noch tun? Was hat das für Konsequenzen? Das war auch schwer zu erzählen. Alle haben sich mit fancy Endpoint Security, XDR, SOC, Incident Response beschäftigt.
Dann kommt sowas.
Und dann kommt DKIM und viele fragen, was kostet das? Da sagst du ja nix extra, das ist bei dir mit drin. Oh ja, lass uns das mal machen. Da würde ich sagen, da sind wir so bei mehr als 50% mittlerweile, die das auch aktiv dann mitgetrieben haben. Und was jetzt eben auch Voraussetzung ist für D-Mark, wo jetzt natürlich der Druck wieder auch durch große Anbieter natürlich sukzessive erhöht wird, dass wir da langsam auch hinterherkommen.
Yvonne, würdest du sagen, warum die ganzen Großen das jetzt machen, also eine Google und eine Yahoo, ist dann das Thema Lasten zu reduzieren, damit bei denen halt weniger aufschlägt?
Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit gucken die sich auch an, wie viel oder welche Stellschrauben habe ich, um quasi mit dem derselben Serveranzahl mehr valide Mails durchzubekommen und die invaliden Mails gar nicht erst anzunehmen, ist auf jeden Fall die günstigste Möglichkeit. Das heißt, es hilft ihnen zu skalieren. Auf der anderen Seite haben sie aber auch durchaus ein Problem mit den Angriffen, die über diese Wege gehen. Ne? Am Ende ist es ja eine Impersonation-Attacke auf die gesamte Domain. Das heißt, es hat durchaus auch sicherheitsrelevante Aspekte. Am Ende ist es als eine E-Mail mit falschem SPF oder falschem DKIM nicht einfach nur Spam, sondern ein Threat, ein Angriff aufs Unternehmen. Jemand missbraucht die Domain, um jemandem anderen zu schaden. Das heißt, quasi ausgehender Schutz meiner Infrastruktur, auch meiner Marke am Ende. Ne? Also wenn jemand im Namen von Lufthansa E-Mails versendet und die kommen bei Yahoo und Google an, dann haben die Endbenutzer oder auch die dort gehosteten Unternehmen halt wirklich ein Problem. Also es ist durchaus auch ein Sicherheitsaspekt in der Erzwingung von D-Mark am Ende.
Also die denken auch an ihre Kunden, ist ja auch schon mal was.
Ja, ja. Also die denken sicherlich auch an sich, aber durchaus an ihre Kunden. Und ich sehe auch das Erzwingen von SPF, DKIM, D-Mark als wirkliche Sicherheitsverbesserung im gesamten E-Mail-Bereich. Man muss dazu auch sehen, dass in den USA es sehr, sehr üblich ist, viel IPs zu blocken. Wenn die merken, da kommen Beschwerden über bestimmte E-Mails, dadurch, dass auch diese Definition von Newsletter und so lax sind, sind die halt auch schneller mal dabei, IPs oder ganze Ranges zu blocken. Das heißt, es gibt dann auch wirklich eine Schwierigkeit für die teilnehmenden Kunden in der Kommunikation. Das passiert sehr, sehr schnell dort. In Deutschland dauert es deutlich länger, bis eine 1&1 sagt, also von den IPs nehmen wir keinen Verkehr mehr an. Und dadurch haben sie natürlich auch nochmal sichergestellt, dass da einfach eher sauberer Verkehr wirklich eingehend bei ihnen landet und dann am Ende auch bei ihren Kunden.
Das Problem, Marcel, bei dem Blocken von IPs entsteht wahrscheinlich dann immer nachträglich dadurch, dass eine IP morgen wieder anders verwendet werden kann, theoretisch bei irgendwelchen Hyperscalern oder schieß mich tot.
Ja, auf jeden Fall. Und weil natürlich häufig nicht diese 1:1 Beziehung einer IP-Adresse zu einem Unternehmen zwangsläufig besteht. Ne? Also es gibt halt ganz viele Shared Services, Cloud Services, geleaste IP-Adressen, wo viele Systeme dahinter liegen. Wenn ich dann natürlich so eine IP-Adresse dann schnell blocke, dann habe ich unter Umständen ein Ausmaß, dass es eben nicht eine 1-zu-1-Beziehung ist, sondern ich vielleicht, jetzt stellen wir uns mal vor, eine Absender-IP von einem der Google-Systeme wird gesperrt und das ist für 10% des ausgehenden Traffics bei Google verantwortlich, dann landen 10% des ausgehenden Traffics der Google-Konten eben irgendwo im Spam oder werden gar nicht erst angenommen. Das wäre so, dass dann natürlich viele sich überlegen, nutze ich dann noch Google weiterhin als meinen Mail-Provider, sowohl im privaten Bereich, ich meine, da kannst du ja auch Geld für bezahlen für Gmail, als auch im geschäftlichen Bereich. Und deswegen ist das natürlich auch immer so ein zweischneidiges Schwert.
Ja. Yvonne, jetzt haben wir gesagt, okay, das muss dann in Zukunft gemacht werden, gerade wenn man mit Google und Yahoo und vielleicht auch bald mal mit anderen kommunizieren möchte. Was bedeutet das am Ende für Unternehmen? Was ist jetzt deren Hausaufgabe?
Ja, die Hausaufgabe von Unternehmen ist, wirklich mal unter die Lupe zu nehmen, wer versendet eigentlich in diesem Unternehmen E-Mails, von welchen IPs kommen die, und sicherzustellen, dass im Prinzip alle diese IPs im SPF-Record sind. Gleichzeitig, dass alle ausgehenden Systeme wirklich eine DKIM-Signatur anhängen oder dass es ein Gateway gibt, über das das Ganze dann passiert, und am Ende dann den DMARC-Record im DNS so einstellen, wie man das haben möchte. Es ist relativ üblich, am Anfang erstmal nur beobachtend tätig zu sein. Das heißt, ich stelle das alles ein und gucke mir an, was passiert denn da. Und das eine Weile zu beobachten und nach dann zu gucken, hier von der IP kam noch was, wo kommt denn das her? Ach, das kam, das war der Weihnachtsmailer vom Marketing, den verschicken wir nur einmal im Jahr und der ist noch auf diesem alten Mailchimp, was weiß ich was, das kriegen wir jetzt auch nicht umgezogen. Das heißt, entweder die Infrastruktur zu konsolidieren oder entsprechend die DNS-Records so anzupassen, dass auch das ein valider Sender ist. Da ist natürlich auch mal ein bisschen Augenmaß gefragt. Wenn ich beispielsweise sage, sämtliche SendGrid-IPs dürfen im Namen meiner Domain versenden, bedeutet das, sämtliche SendGrid-IPs dürfen im Namen meiner Domain versenden. Heißt, jeder, der irgendwie über SendGrid sendet, könnte dann auch im Namen meiner Domain versenden. Also es ist nicht ganz trivial. Und deshalb glaube ich, dass Tools da die bessere Wahl sind und auch diese Reportings, die DMARC zur Verfügung stellt, das sind riesen JSON-Files am Ende oder XML-Files vielmehr, das Ganze zu analysieren und das Ganze halt möglichst grafisch aufzuarbeiten, damit man sich dann nicht selber durch am Ende die Logs, die andere Empfänger mir zur Verfügung stellen, durchwühlen muss.
Das bedeutet halt im Umkehrschluss, jetzt hast du eben ja schon mal ein Beispiel dafür gegeben, dass es manchmal im Mail-Kontext von Unternehmen doch nicht so trivial ist mit, ich kenne alle meine Absender, ne? Beispiel E-Mail-Marketing, da kommen ja jetzt viele Teile des Unternehmens ja oft zusammen, weil Mail wird ja irgendwie von allen genutzt und jeder macht da mal was, ne? Eine Entwicklungsabteilung verschickt irgendwie über ein Dev-System Mails und dann kommt dies und jenes dazu. Diese ganze DMARC-Reporting-Thematik mit der Auswertung ist also etwas, was die Unternehmen dann zwangsläufig, wenn sie so die ersten Schritte quasi durchgeführt haben, für SPF und für DKIM gesorgt haben, den DMARC-Einträge gesetzt haben, dass sie das sozusagen als nächste langfristigere Aufgabe vor die Brust bekommen, oder?
Ja, das ist kein Einmalprojekt. Ganz im Gegenteil, ne? Jeder hat irgendwo eine gewisse Schatten-IT. Das heißt, ich muss laufend überwachen oder mich entsprechend informieren, alarmieren lassen, um zu erkennen, wenn plötzlich irgendjemand außerhalb der von mir definierten IPs versendet. Vor ein paar Jahren habe ich mal mit einem Projektmanager gesprochen, der hat SPF, DKIM und DMARC bei der niederländischen Post implementiert. Und dieses gesamte Projekt von wir möchten das machen bis hin zu es ist alles genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, hat bei ihnen 1,5 Jahre gedauert. Und das finde ich schon eine riesige Zahl und Dauer. Ja. Es lag aber daran, dass niemand so richtig wusste, wer versendet eigentlich wann, warum, wie E-Mails. Und wenn man da anfängt, kann das natürlich dauern. Mit Tool-Unterstützung geht das natürlich deutlich schneller. Und ich denke mal, die meisten kriegen das in ein paar Wochen zumindest einmal sauber glatt gezogen. Wichtig ist aber dann da dranbleiben. Das heißt, laufend zu beobachten, sich informieren zu lassen, wenn plötzlich wieder jemand anfängt zu versuchen, die Domain zu missbrauchen.
Das ist ja so klassisch, ne? Man hat irgendwie so seine Tools, dann hat man irgendwann mal die Liste aller zusammen und dann verhandelt der Einkauf günstige Konditionen beim nächsten Marketing-Tool und dann geht der Weg von vorne los und keiner hat die IT informiert. Also ich glaube, auch dahingehend natürlich ein Vorteil, auch mal als IT herauszufinden, naja, wer verwendet denn alles unseren Namen, und auch mal so ein Reporting mal zu nutzen und zu sagen, hier pass auf, irgendwie ist das komisch und da müssen wir irgendwie auch mit involviert werden, weil ansonsten kann unserem Namen nichts mehr geschickt werden. Bringt also auch ein bisschen mehr Visibilität, sage ich mal, in den Zoo der Applikationen, zumindest wenn es darum geht, dass jemand eigenständig entscheidet, über die Domäne verschicken wir jetzt Mails.
Ja, man merkt, glaube ich, einfach an dem Thema Mail auch wenn viele das immer tot sagen wollen durch Teams und Slack und was es nicht alles gibt, dass eher Mail immer mehr wird und von allen Ecken und Enden ja Mails versendet werden von Applikationen, von Tools direkt. Da macht es natürlich Sinn, das im Auge zu behalten, und es ist ja wie immer in der Informationssicherheit, wenn man einmal was fertig konfiguriert hat und implementiert hat, dann sollte man das nicht 5 Jahre in die Ecke legen, sondern man darf da ruhig dranbleiben, weil es gibt so Veränderungen in Unternehmen, die dann vielleicht durchaus mal neue Konfigurationen benötigen.
Ja, auf jeden Fall.
Yvonne, jetzt nimm uns doch mal ein Bit. Wir haben gesagt, wir sind kurz vor der ITSA, und das ist das Gute daran, weil sonst dürften wir jetzt gar nicht darüber sprechen, weil wir zeichnen auf, damit ihr das dann irgendwann ja später zu hören kriegt, weil jetzt dürftet ihr es noch gar nicht hören. Aber ihr erfahrt es dann zu gegebenen Zeiten. Nämlich, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was ihr denn da jetzt vorhabt, weil du hast gesagt, ihr wollt ja immer einen Schritt voraus sein und ihr überlegt euch immer coole Sachen.
Aber D-Mark ist doch schon bekannt.
Ja, aber deswegen kommt ja jetzt die Frage. Ja. Was ist das, was ihr jetzt in diesem Bereich vorhabt? Erklärt uns das.
Genau, was wir bisher gemacht haben, war ja im Prinzip, wir haben unseren Kunden ermöglicht zu definieren, wie eingehend mit dem Thema D-Mark umgegangen wird. Also zu sagen, na, SPF stimmt nicht, DKIM stimmt nicht, D-Mark stimmt nicht, soll das rejected, quarantiniert oder trotzdem zugestellt werden. Das war im Prinzip immer der Standard bei uns, sodass die Filter halt auch schon sehr, sehr gut darauf eingestellt waren, das zu berücksichtigen. Die Änderung, die jetzt einfach der Markt erfordert, ist, dass wir mehr unterstützen, was das Ausgehende angeht. Bisher konnte man halt DKIM-Signaturen einstellen, ob diese angehängt werden müssen oder nicht. Aber ansonsten gab es halt relativ wenig Möglichkeiten, toolgestützt zu definieren, wie der E-Mail-Verkehr ausgehend auszusehen hat. Und das ändern wir mit dem D-Mark Manager. Yay. Das ist ein extra Tool, um die E-Mail-Authentication ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, ich habe ein Frontend, in dem ich sehe, wer versendet denn im Namen meiner Domains wie viele E-Mails, wie viele davon kommen an, wie viele davon kommen nicht an. Ich kann dann analysieren, warum kommen die denn gar nicht an. Mhm. Und wer versendet gegebenenfalls auch in meinen Namen meiner Domain, obwohl das gar nicht von meiner Domain kommt. Und habe dann entsprechende Möglichkeiten, mir diese Reports eindeutig anzugucken. Und es ist manchmal erschreckend, wie viele, nicht-deutsche IPs im Namen meiner Domain versenden, weil es dann einfach wirklich Spoofing-Angriffe gibt oder Markenmissbrauchsversuche, würde ich es mal nennen. Und mit dem DigiMark Manager habe ich halt die Möglichkeit, erstmalig komplette Transparenz zu schaffen. Wer versendet denn im Namen meiner Domain? Von welchen IPs? Aus welchen Ranges? Was ist eigentlich von mir definierter Verkehr, der auch so stattzufinden hat? Und was sind einfach Angriffe auf die Marke meines Unternehmens, auf meine Domain, die ich dann entsprechend unterbinden kann, indem ich definiere, das ist nicht gewünscht.
Das klingt so ein bisschen so wie das, was die Banken ja immer bei uns machen. Die Banken schicken ja ganz oft irgendwann Warnhinweise, wo sie sagen, es sind wieder Kampagnen im Namen der DKB, ING, Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank und wie sie alle heißen unterwegs. Und das heißt, theoretisch mit dem D-Mark Manager hat also das Unternehmen die Möglichkeit, sowas zu sehen und dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kommunikationspartner zu informieren und zu sagen, hey, irgendwie ist hier gerade High Life bei uns. Ist es, keine Ahnung, von 10 verschiedensten IPs in unserem Namen kommuniziert worden. Bitte passt ein bisschen auf. Also so kann man das auch verstehen, oder?
Genau. Oder auch andersrum, dadurch, dass ich das alles auch eingestellt habe und dass eine Google und eine Yahoo schon angefangen haben zu sagen, also das, was nicht in die SPF-DKIM-DMARC definiert ist, das nehmen wir gar nicht erst an, wird das halt auch wirklich unterbunden. Das heißt, es kommen diese Angriffe nicht beim Empfänger an. Und ich gehe davon aus, dass alle großen ISPs, alle großen E-Mail-Empfänger nachziehen werden und dass sich dadurch im Prinzip die Anzahl der Angriffe auch reduzieren wird, weil sie einfach eh nicht mehr in der Mailbox landen. Ne?
Das heißt, ihr als auch großer Anbieter für eingehende und ausgehende Mails schließt euch quasi diesem Zug an und als Add-on zu dem, was quasi schon der Standard-DMARC hergibt, du hast eben von einem JSON-Report gesprochen, macht ihr es einfach auch benutzerfreundlicher mit der neuen Lösung, dass es also auch dann nicht heißen kann von den Unternehmen, die es verwenden oder die Mail-Kommunikation machen, wusste ich nicht, kann ich nicht, ist zu komplex, oder?
Ja, genau.
Ein Hoch auf die französischen Kollegen, die du eben angesprochen hast, die ja so schöne Frontends bauen können.
Naja, gut, das waren leider die Deutschen.
Ja, da ging der Ruhm.
Aber es sieht trotzdem gut aus. Also ich habe wirklich eine schöne Transparenz, was passiert denn da? Auch dieses Thema E-Mail Deliverability. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was bei uns ein Standardthema ist, weil wir ja kein Marketing-Mailer sind oder so.
Ja,
ne? Wir gucken ja schon ein bisschen, dass kein Müll über unsere IPs versendet wird. Aber ich kann halt wirklich analysieren, welche E-Mails kommen denn nicht an und warum ist das so? Und es ist natürlich für eine Marketingabteilung auch wirklich, wirklich wichtig und spannend zu sehen, warum lande ich denn da immer im Spamfilter bei den Benutzern, die ich eigentlich erreichen möchte. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Marketing-Tool bezeichnen, aber es kann einfach helfen, auch die Deliverability des gewünschten Verkehrs zu erhöhen.
Ist ja eine sehr schöne Sache, wenn man sonst immer so in seiner Security-Bubble ist, dann kriegt man ja von allen immer gesagt, ja, das macht keinen Unternehmensmehrwert, das erzeugt nur Kosten und irgendwo sind wir dann am Ende sicher, aber das kann ich gar nicht spüren. Aber jetzt hat man mal einen direkten Mehrwert, dass man dann zum Beispiel es hinkriegt, dass mehr Mails rausgehen, dass man das tracken kann, dass die zugestellt werden. Das ist eigentlich eine schöne Sache.
Ein SOC für Mail-Kommunikation.
Geil.
Also für die Deliverability, wie ich das jetzt so schön nenne. Ich kenne das auch von Newsletter-Anbietern. Ich meine, wir im Vereinskontext versenden auch gerne mal hier und da Newsletter. Und dann hast du immer, wie viel sind gebounced, wie viel wurden rejected, ja, wie viel sind delivered worden, wie viel haben geklickt und hin und her. Also wenn man das datenschutztechnisch verfolgen darf. Und das sind halt immer so Punkte. Ich liebe ja solche Statistiken. Ich finde das immer voll interessant, das zu sehen. Ne? Und das aber in Zukunft auch wieder zugänglicher zu machen. Und da natürlich so eine Art Monitoring zu haben. Ne? Wir beschäftigen uns mit SOC, mit NOC, wir überwachen unsere Netzwerk-Performance und jetzt überwachen wir auch die Performance von dem, was uns oder was vielen Unternehmen ja auch einfach überhaupt Aufträge und Ähnlichem beschert, ja, weil Mail ist nun mal, da werden die Aufträge rüber abgewickelt, da werden Angebote versendet, da werden, keine Ahnung, projektrelevante Informationen, Pläne, sonst was kommuniziert, ist ja eigentlich ein Riesen-Benefit für das, was wir heute ja schon alles an Technologie haben, da einfach nochmal ein Cockpit drüber zu bauen.
Ja, da sind wir mal gespannt. Nehmen wir uns noch mal oder beantworten uns eine Frage, Yvonne. Wir sind ja ein bisschen jetzt, wir zeichnen auf. Das heißt, du kannst jetzt schon mal sagen und dir selber ein bisschen Druck aufbauen. Wann gibt's denn das jetzt am Ende?
Und für wen?
Für wen und für wann?
Das Produkt wird auf der ITSA exklusiv zuerst gezeigt. Das heißt, ihr als Partner dürft es tatsächlich auch sehen und mit vorstellen. Das haben wir für euch vorbereitet. Und im November wird es dann offiziell live gelauncht. Ich kann schon mal verraten, es sieht echt cool aus. Ich finde, es ist wirklich schön geworden. Und dafür, dass das Thema so komplex ist, ist es unglaublich einfach geworden.
Dann ist es auch was für mich. Das ist schon mal gut. Also ich bin gespannt, das mal live und in Farbe zu sehen.
Du hättest jetzt noch fragen können, was kostet das? Aber das geht ja bei Yvonne nicht. Yvonne kümmert sich um die Technik.
Genau, da fragen wir den CSO oder wie es
Sales Office Officer meinst du?
Ja, was auch immer, wen wir da bei euch fragen. Ich bin mir sicher, dafür wird es dann auch eine Antwort geben. Vielleicht auch schon auf der ITSA, wer weiß es. Und dann wissen es, wenn diese Folge rauskommt, vielleicht auch schon ein paar. Was mich zu unserem Ausblick bringt zum Ende unserer Folge. Und da hast du gerade schon mal so angekündigt, ja, da werden bestimmt einige Folgen. Yvonne, jetzt nimm uns mit. Wir machen ja hier mal das große Glaskugel gucken. Wer ist der Nächste, der folgt? Ist es vielleicht unsere liebe Microsoft, die ja auch nicht ganz wenig im Bereich Mail unterwegs ist?
Bei der Microsoft könnte ich es mir vorstellen. Die haben ja gerade Erweiterungen im Bereich IPv6 gelauncht, was es natürlich für sie auch ein bisschen aufwendiger macht, die Spams zu filtern auf ihrer Seite. Und da wäre natürlich diese Technologie und das Erzwingen von DMARC eine Möglichkeit für sie zu skalieren. Und ich denke, auch eine Microsoft möchte nicht nur skalieren, sondern auch ihre Kunden schützen. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube aber auch, dass sämtliche ISPs nachziehen werden. Ich glaube, man sieht das in den USA, da ist der Traffic einfach schon ein bisschen voraus. Das passiert, ne? Die fangen an, ganze IP-Ranges knallhart, super schnell zu blockieren, wenn da nicht sauber versendet wird. Und das wird in Deutschland genauso nachziehen. Und es ist ja jetzt auch so, ich versende ja nicht nur E-Mails innerhalb Deutschland, nur weil ich ein deutsches Unternehmen bin. Das heißt, ich habe dieses Problem jetzt eigentlich auch schon. Ne? Wenn ich mit Yahoo oder Google schon nicht kommunizieren kann, ist schon doof. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass nicht sämtliche Unternehmen, die E-Mails annehmen, das künftig als Standard definieren. Und ich glaube, da wird es hinlaufen, dass niemand mehr E-Mails versendet, die nicht entsprechende E-Mail-Authentication-Standards erfüllen. Das wäre aus meiner Sicht auch das, was man sich wünschen würde, security-technisch, dass wirklich sichergestellt ist, dass nur im Namen von Domains versendet werden kann, wenn das auch wirklich von der Domain so gewünscht ist.
Schöne Entwicklung, würde ich sagen. Also alles, was für mehr Sicherheit sorgt. Und
Nachhaltigkeit.
Und Nachhaltigkeit, muss man auch sagen. Und die ganzen Großen machen es ja auch nicht nur aus
Profit. Also, sie machen es aus Profit. Genau. Das war noch Anknüpfung an meine Nachhaltigkeit.
Ja, also von daher, es ist ein Stückchen was für alle. Und das ist ja eigentlich was Schönes, was uns ja erfreut an dieser Entwicklung. Und von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Yvonne, dass du uns im Bereich D-Mark einmal aufgeschlaut hast und unsere Hörer, dass wir mal so durch die Geschichte gegangen sind und dass es vielleicht auch gar nicht zu komplex ist, dass sich das auch ein Stück weit jeder mal als Hausaufgabe nehmen kann, beziehungsweise vielleicht sogar sollte oder muss, so wie sich der Markt da entwickelt. Und von daher sage ich ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du mal wieder bei uns warst. Hat mich gefreut.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Marcel, du hast wie immer die letzten Worte. Du kannst jetzt nochmal berichten über deine Marketing-Mail-Kampagnen für deinen eigenen Handyhüllenladen, wo du immer nicht DSGVO konform alles rausballerst.
Den ich als Verein angemeldet habe, damit Steuern abführen muss. Nein, ich finde das immer wieder erstaunlich, auch im Markt, wie sich so Dinge entwickeln. Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren vermehrt festgestellt, dass ganz viele neue Unternehmen entstanden sind, die mit Blockchain, KI und sonstigen tollen Werbeversprechen irgendwo auf den Markt gekommen sind. Und dann sieht man eine Technologie, die seit vielen Jahren ja auch irgendwie schon gibt, die in Standards hoch und runter definiert ist. Manchmal braucht es so einen Impuls, ne, wie jetzt von Google und Yahoo, um natürlich deren Marktsituation auch ein Stück weit auszunutzen, aber ja auch irgendwie eine Verbesserung für alle hervorzubringen. In erster Linie kann ich verstehen, wenn einige sagen, da kommt jetzt Arbeit auf mich zu. Ja, natürlich kann das Arbeit bedeuten, wenn ich manuell diese ganzen Dinge durchgehe, wenn ich eine komplexe Infrastruktur habe. Aber genau hier ist ja jetzt der Punkt auch zu sagen, es gibt auch innovative Unternehmen, die eben sagen, wir machen nicht immer nur KI und Blockchain und die neuesten fancy
Back to the basics.
Ja, genau, eben nicht die neuen fancy Function, sondern wir gehen wirklich mal hin und sagen, was kann man denn, wie kann man unterstützen, wie kann man da auch auf etwas aufbauen. Und ich fand es sehr interessant, als das uns das erste Mal vorgestellt wurde und es auch hieß, naja, guckt mal, hier ist schon die erste Ankündigung raus, da passiert bald was im Markt. Ich bin mir auch sicher, dass eine Microsoft nachziehen wird, alleine aus Profitgründen und dann aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und von daher ist es, denke ich, was alle angeht. Und umso erstaunter war ich, als es dann heißt, naja, für einige unserer Kunden wird es auch einfach, also seitens Hornet Security, inklusive sein. Wir bieten schon SPF, wir bieten schon DKIM und wir bringen diese Dinge für gewisse Kunden mit gewisser Subscription so mit rein. Und für alle anderen wird es sicherlich aber auch sehr erschwinglich sein. Es gibt D-Mark-Lösungen auf dem Markt, habe ich mir sagen lassen. Aber diese Lösungen, die es da gibt, sind häufig sehr komplex und sehr umfangreich, haben dann wieder mit dem Mailflow nichts direkt zu tun. Das heißt, ich bin hier wieder in einer Plattformlösung. Das heißt, wir verbinden genau die Strategie, die wir heute haben, mit vielen Dingen, die heute schon an einer Stelle sind und holen eigentlich das Optimum aus so einer Änderung raus. Und ich glaube, das ist sehr bemerkenswert. Das ist eigentlich nur eine kleine Änderung, aber es kann mir einiges abhalten. Und deswegen finde ich Mail einfach auch als Thema immer wieder toll, weil es hört nicht auf. Es gibt immer was Neues.
Und wenn Marcel Mail sieht, dann lacht der quasi
ja,
schon.
Ja, ich habe früher mit Mail angefangen und ich werde sicherlich in meinem Leben irgendwann mit Mail aufhören.
Ah, oh, das ist
also
schön gesagt.
Wahrscheinlich wird es irgendwann, wenn ich dann mal nicht mehr auf dieser Welt bin, dann wird es noch eine automatisierte Mail von mir geben, die einmal an alle rausgeht. Von daher, ich finde das Thema einfach super und
geil.
Ich freue mich auch, dass du nochmal dabei warst, Yvonne, und ich freue mich natürlich auf die Itza, auf die Kundenreaktionen, wie die das Thema sehen, und bin gespannt. Denn am Ende muss es ja allen dann auch schmecken und wir müssen schauen, wie es funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir etwas haben, was vielen helfen kann. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir zurück aus unserer internen kleinen Pause.
Oh, schön.
Weil für die Hörer ging es einfach weiter.
Hat ein Comeback.
Und wir sind Feuer und Flamme. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Tschüsschen.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.